Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.
Herzlich willkommen zum Podcast Leipzig und Leute, Folge 5. Einmal im Monat komme ich hier mit Menschen ins Gespräch, die Leipzig bewegen und vielleicht auch die durch Leipzig bewegt werden. Jedenfalls seine Themen bewegen auf jeden Fall Leipzig und wohl auch den Rest der Republik. Ich habe eingeladen Dr. Alexander Leistner, er ist Soziologe und er erforscht, wie wir auf den Herbst 89 schauen, auf die kollektive Erinnerung, man könnte auch sagen aufs Revolutionsgedächtnis und insbesondere demokratische Strömungen hat er in besonderer Weise im Blick und wenn ich demokratisch sage, dann auch extremistische Strömungen hat er im Blick. Die Podcast-Folge erscheint im Oktober, also in dem Monat, in dem wir in Leipzig immer an die friedliche Revolution erinnern. Der 9. Oktober, unser städtischer Feiertag, ist ein guter Anlass, um über den Zustand der Demokratie ins Gespräch zu kommen, über die aktuelle Stimmung hier in Ostdeutschland zu sprechen. Legen wir los. Also herzlich willkommen, Alexander Leistner.
Herzlich willkommen und Dankeschön für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich stelle Sie kurz vor. Alexander Leistner wurde 1979 in Werdau, Landkreis Zwickau, geboren, hat in Dresden studiert, in Leipzig promoviert. Seitdem lebt er hier. Das heißt, 1989 waren Sie 10 Jahre alt. Haben Sie überhaupt eine Erinnerung an 89, was da los war?
Ja, das ist dann so eine größenwahnsinnige Frage. Also, oder die verführt manchmal zu größenwahnsinnigen Antworten, dass man dann behauptet, man hätte mit 10 schon das alles bewusst erlebt. Also indirekt würde ich sagen, weil mein Vater 1973 eine Oppositionsgruppe gegründet hatte, dort in dem Dorf Königswalde, christliches Friedensseminar Königswalde. Und an dem Wochenende vorm 9. Oktober dort eins der Seminare war und die Anspannung schon Thema war. Wenn es auch im Rückblick war, da waren auch viele, auch teilweise LeipzigerInnen, die da mit den Königswalde waren und man eben nicht wusste, was passiert jetzt noch in den nächsten Tagen und auch vor dem Hintergrund, was schon passiert war. Von daher gibt es da schon eine Verbindung. Interessanterweise ist Königswalde auch Thema bei Erich Löst in seinem Leipzig-Buch. Nikolai Kirche, der war viel in Königswalde in der Zeit, wo er noch von der DDR war und hat das dann verarbeitet. Königsau ist das geworden,
ah, im Roman dann. Wann wurden Sie politisiert? Wann haben Sie sich überhaupt so soziologisch, politisch interessiert? Wie kam das?
Ach, schon durch dieses Umfeld. Also sage ich mal, dort in der Region Südwestsachsen, auch so ein bisschen ungewöhnlich, dass sich dort sehr früh, speziell dort auch der Pietismus politisierte, also das Thema Wehrdienstverweigerung. Viele aus der Region Bausoldaten waren, also diese Möglichkeit in Anspruch nahmen, gab ja keinen Wehrersatzdienst, aber eben nicht mit der Waffe zu dienen. Und gerade in den ersten Jahrgängen, Bausoldatenjahrgängen 1964, 65, eben so Schlüsselfiguren aus dieser Zeit, aus der Region, alle vom Staat dummerweise sozusagen an einem Platz zusammengeführt wurden quasi und dann diese Strukturen entstanden und so ein Milieu, was dann zwar in der Provinz angesiedelt war, aber hochpolitisch so. Und das ist so eine Prägung, der ich viel verdanke und auch nochmal so eine Sonderlage. Also meine Eltern hatten jetzt als Krankenschwester, Hausmeister in der Einrichtung der Diakonie damals in der Mission gearbeitet. Also ein bisschen wie Angela Merkel. Es kommen so langsam die größenwahnsinnigen Vergleiche. Also wo man autark lebte als Mitarbeitendenschaft dort, teilweise mit eigener Landwirtschaft. Und das gab es ja viel in der DDR und so. Das waren auch nicht sehr besonders attraktive Arbeitsbedingungen, aber eine Insellage. Also es gibt von Franz Fühmann einen ganz beeindruckenden Bildband, den er mit Texten versehen hat über die, das waren damals, glaube ich, in Fürstenwalde die Samariteranstalten. Und das Buch hat diesen ganz bezeichneten Titel, was für eine Insel in was für ein Meer. Und das trifft, glaube ich, viel diese kleinen, sehr randständigen Gruppen, die es in der DDR gab, ob das die politischen Gruppen waren oder solche, sage ich mal, Weltanschauungsinseln, wo man immer nicht dazugehörte und für andere da war, um die sich die Gesellschaft nicht kümmerte. Und das prägt, glaube ich, sehr.
Wie ist das heute da?
Ach, das, wie ist das heute da? Ich glaube, für meine Eltern, es ist ambivalent, weil sie jetzt auf den ersten Blick berufsbiografisch war das jetzt kein Bruch, weil sie natürlich weiterarbeiten konnten im Pflegebereich oder als Hausmeister eben. Aber das ist ja generell vielleicht so ein Thema, was manchmal unterhalb dieser großen Wiedervereinigung liegt, die Frage, wie sind eigentlich die ganzen gesellschaftlichen Teilbereiche wieder vereinigt worden. Ob das dann die Friedensbewegung war, Ost-West oder die Diakonie oder die Kirchen und wer ist da so ein bisschen unter die Räder gekommen. Und ich glaube, unter die Räder gekommen ist damals der Idealismus. Also zu sagen, wir sind hier so eine Lebens- und Dienstgemeinschaft und sich dann wiederzufinden in einem doch sehr von ökonomischen Zwängen geprägten Pflege- und Gesundheitssystem, wo dann klar war, es gibt eben einen errechneten Minutensatz sozusagen pro Bewohner oder Patientin. Da haben die, glaube ich, sehr gelitten drunter.
Wenn ich mich recht erinnere, war auch in den 90er Jahren, hat die NPD sehr stark da reüssiert in diesen Grenzregionen.
Also beziehungsweise die DVU war ja nochmal so eine
Zwischenetappe.
Höhenflug und Etappe. Und das ist schon nochmal zumindest eine Beobachtung, ob die, was die jetzt erklärt, wenn man auch Entwicklungen in lange historische Linien einbetten würde, würde man zumindest sagen, dass gerade der Süden der ehemaligen DDR politisch immer schon so ein bisschen aufgewühlter war. Also man hat ja das Kippen des Roten Sachsens politisch sozusagen von der Hochburg der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik über quasi eine dann Hochburg stellenweise der NSDAP, das war eben in Blau und so, ne, das hat sich dann sozusagen so von Süden ein Stück weit entwickelt und es war immer auch, ohne das jetzt da schon einen kausalen Zusammenhang nahezulegen, so, ne, auch in der DDR war gerade der Bezirk Karl-Marx-Stadt oder die Südbezirke waren die sozusagen, die immer so ein bisschen die größten Probleme bereitet hatten. Das waren dann auch die Orte, wo eigentlich so die Demonstrationswelle so losging und langsam dann 1989 auch nach Norden wanderte, aber es war immer eine besondere Verdichtung. Und das hatte man natürlich auch in den letzten doch mindestens ja, 10, 20 Jahren in dem dann neuen Protestgeschehen, was deutlich doch zunehmend dominiert ist von extrem rechten Akteuren.
So, dann Leipzig. Wir feiern ja hier den 9. Oktober groß. Wir versuchen anzuknüpfen an die Ereignisse des Herbstes 89. Versuchen immer wieder nochmal das demokratische Moment der Freiheitsbewegung zu betonen. Wie erleben Sie diesen 9. Oktober? Feiern wir richtig? Erinnern wir richtig?
Ja, denkbar schlechte Frage für einen Wissenschaftler, der dann immer kommt mit irgendwie ist alles kompliziert. Ja, man kann es, glaube ich, so auf zwei Ebenen beantworten. Also als Wissenschaftler, und da würde man sagen, das wandelt sich vielleicht auch, wie man die Antwort gibt. Und da fange ich mal an. In Leipzig wird, ne, verbunden ist stark mit dem Lichtfest und einer besonderen Form auch diesen Tag zu begehen, auch zu inszenieren. Und da hätte man vor Jahren noch sehr viel kritischer gesagt, okay, das ist natürlich eine Form der Erinnerung, die sehr eindeutig verbunden ist auch mit so Meistererzählungen über 1989. Das, was man eben sagen würde, die Revolutionsgedächtnis oder die Freiheitserzählung. Und da war lange eine Kritik innerhalb der Forschung, dass das natürlich auch Probleme mit sich bringt, wenn man so sehr starke Großerzählung hat. Also es gibt ja auch die andere, die 1989 als eine Geschichte, die dann quasi an ihr Ende und ihre Erfüllung kommt und mündet in der Wiedervereinigung und damit ist dann alles
gut.
Alles gut sozusagen. Das würde ich dann schon sagen, das war jetzt in Leipzig nicht der Akzent, sondern auch zu sagen, okay, es gibt da Uneingelöstes sozusagen oder auch viele Akteure in der Stadt, die das ja stark gemacht haben. Stiftung Friedliche Revolution oder die auch in der Tradition der Bürgerrechtsbewegung stehen, wie es Archiv Bürgerbewegung oder... Ja. Das in jedem Fall, aber es war eben so eine Form von Geschichtspolitik, die man in Schulbüchern findet, in Museen, aber eben auch in solchen Gedenktagen. Und wo das Problem darin lag doch lange, dass es eben, dass dagegen es privates Erinnern gibt, was viel, viel stimmiger ist, viel nuancierter, viel ambivalenter. So, und da ist aber, glaube ich, in den letzten Jahren sehr viel passiert. Also das hat viel mehr Raum bekommen, auch diese Differenziertheit, mit der man auch reden kann. Es wird ganz anders auch nochmal auf 1989 geschaut und für viele immer stärker auch von den 90er Jahren her. Und wie stark waren eigentlich die Verwerfungen, die sozialen und biografischen? Und da ist eben manchmal die Gefahr oder kann man auch beobachten, dass im Windschatten sozusagen dieser neuen Konzentration auf wie schlimm waren die 90er, was ich auch nicht bestreiten würde, die DDR sozusagen immer weicher gezeichnet wird. In der Erinnerung. dass es so eine eigentümliche Form von Nostalgie gibt wieder, dass es eine eigentümlichere Form gibt von sehr selbstbewusst zu sagen, das Bildungssystem war besser und es war auch besonders deswegen gut, weil es so autoritär war oder so. Das waren Dinge, die hat man vielleicht früher privat ausgesprochen.
Ja, 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 ja.
Das dringt viel stärker wieder eigentlich in Öffentlichkeiten hinein und es gibt eben auch einen, ich würde fast sagen, einen Dammbruch, was Relativierungen angeht. Also auch, dass es im politischen Diskurs mittlerweile zu so einer Standardfloskel geworden ist, mit so DDR-Gleichsetzungen zu arbeiten. Also zu sagen, ein bestimmtes Heizungsgesetz ist Heizungsstasi oder oder dieser Satz ganz typisch, es fühlt sich wieder an wie. Also man will es nicht vergleichen, aber
das
eigentlich.
Das kennt man doch, ne? man das, darf nicht alles sagen und so.
Ruft man das wieder auf. Und deswegen ist man jetzt in einer Situation, wo ich sagen würde, es ist auch gut, dass es auch Gegengewichte gibt. Und das wäre jetzt als Wissenschaftler geantwortet.
Mhm.
Als Privatperson ist es nochmal ganz anders, wenn ich es kurz noch ausführen darf.
Ja,
da hatte ich lange Schwierigkeiten damit. Also ich muss auch gestehen, könnte sein, dass ich jetzt aus dem Studio fliege. ich war noch nicht auf dem Lichtfest. Als jemand, der hier eben auch schon jetzt fast 25 Jahre wohnt.
Auch nicht bei alle fünf Jahre ganz groß und
das
so.
Das kann man, ein Kollege würde jetzt sagen, von der Uni würde sagen, das kann man nur historisch erklären. Also das hat einfach biografische Wurzeln. Ich würde ja schon sagen, ich bin unglaublich geprägt durch diese Oppositionsbubble familiär. Und Mitte der 90er auch dadurch politisiert wurden, die Frage auch nochmal aufzugreifen. Also ich bin in der Zeit dann, habe ich angefangen in dieser Friedensgruppe weiterzuarbeiten, die 73 sich gründete, aber nicht auflöste, sondern bis in die 2020er Jahre weiterarbeitet. Und habe selber in den 90er Jahren als Jugendlicher einen Verein gegründet in Werdau, Martin-Luther-King-Zentrum für Zivilcourage, der eins der drei Bürgerrechtsarchive in Sachsen ist. Also man hat das Archiv Bürgerbewegung hier für den Bezirk Leipzig und Groß-Hennersdorf für Dresden und für Chemnitz sollte das eben das Werdauer Archiv sein. Und wir hatten da so einen Generationenkonflikt in dem Verein, weil wir haben den mitgegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen einen Ort für politische Arbeit und unsere Themen und die Themen der 90er Jahre waren die Gewalt von Rechtsextremen. Und die Mitstreiter, die eben Zeitzeugen waren und Oppositionelle, die wollten halt Erinnerungsarbeit machen. Und es war aber auch untereinander gar nicht so. Da gab es auch von den Älteren welche, die gesagt haben, wenn wir anfangen, uns zu musealisieren, dann ist eigentlich unsere Arbeit tot.
Wir kennen die Debatte ja auch in Leipzig, kennen wir die ja auch zum Teil, ne?
Ja, das war so. Und da hatte ich dann immer auch selber auch so eine Scheu und dachte so, ach naja, was sind denn die Impulse aus der Zeit und was muss man eigentlich weitertreiben? Da hatte ich so eine Scheu, aber hab das jetzt, bin da ganz sehr viel milder geworden. So kurz vor Teilnahme, kann man sagen. Und kenne auch von vielen, die eine ähnliche biografische Erfahrung haben. Anna Lux, eine Kollegin zum Beispiel, die hat das sehr schön in dem Buch jetzt geschrieben über 89 und Popkultur, die auch so schreibt, wie sehr sie zurückhaltend war, aber doch dann ganz bewegt davon, sich das angeguckt zu haben. Weil klar, würde man auch als Historiker sagen, so eine Form von Reinszenierung, die macht natürlich was. Die hat auch eine körperliche Dimension, da spürt man was.
Wenn ich das gestehen darf, darum ging es mir immer. Ich habe das Lichtfest deswegen so gepusht, weil ich zutiefst glaube, wir brauchen emotionale Momente, um eben ausgehend von einer solchen Freiheitserfahrung dann immer wieder Kraft zu gewinnen, zu motivieren, zu werben für Demokratie, für Freiheit, für Einsatz, für das Geschenk der demokratischen Partizipation. Und das Intellektualisieren in Gesprächsrunden oder Podiumsdiskussionen, das erreicht eben nicht die große Menge von Menschen. Und deshalb glaube ich, dass es so ein wichtiger Punkt ist. Aber vielleicht kommt es ja nächstes Jahr. Weil ich denke schon, auch die jungen Leute brauchen so einen Kristallationspunkt. Ja, natürlich ist das da nicht tief intellektuell die Auseinandersetzung mit 89, aber es ist der Versuch, was wachzuhalten, was uns irgendwo Licht, Kerzen, Installation, Kunst anspricht und auf ein anderes Tablett bringt. Ne? Heute werden sie ja vor allen Dingen durch den Forschungsverbund des Bundesministeriums für Bildung und Forschung auch mitfinanziert, glaube ich. Das umstrittene Erbe von 1989 heißt dieses Projekt.
Mhm.
Was ist unstrittig? Ich provoziere mal. Unstrittig ist doch, dass Menschen damals ihren Mut zusammengenommen haben, ihr Herz in die Hand genommen haben und auf die Straße gegangen sind und im Prinzip eine Diktatur durch ihr persönliches Eintreten hinweggefegt haben. Oder ist das schon wieder völlig schlicht von mir formuliert? Ist das unstrittig?
Das ist unstrittig. Da gibt es dann manchmal so Spezialistenkonflikte sozusagen innerhalb der Forschung, die dann sich nochmal streiten, wer war jetzt wichtiger, die Ausreisebewegung oder die Oppositionellen, so, aber an sich ist unstrittig.
So, und strittig wird doch jetzt sozusagen, was passiert dann in den 90ern an Entwurzelung, an Transformationserfahrung, Arbeitslosigkeit, Ohnmachtsgefühle, Biografien, die nicht zur Geltung kommen. Das ist ja eigentlich weniger ein Erbe von 89, sondern das hat was zu tun mit dem Anschluss ans kapitalistische System Westdeutschlands. Mhm. Und jetzt würde ich mal gerne so auf den Punkt kommen, liegt in 89 in dieser Freiheitserfahrung und dann der Realitätserfahrung der 90er, liegt da der Ursprung des Erstarkens von Rechtsextremismus und in der Ohnmachtserfahrung?
Ja, in so einer einfachen Logik ist es schon ein Faktor, der uns eigentlich damals auch wichtig war zu betonen, zu sagen, es gibt so Tiefenströmungen innerhalb der politischen Kultur Ostdeutschlands, die sind noch zu wenig verstanden. Und die versteht man auch nicht, wenn man sich nur Statistiken anschaut und sagt, okay, es gibt Differenzen in der Einschätzung, funktioniert Demokratie gut oder nicht? Oder Differenzen in der Frage, so, dass Demokratie ist die beste Staatsform oder so. Weil immer so die Frage ist, was versteht man unter Demokratie? Was sind die Verständnisse, was sind Prägungen, aber auch, wie setzt man sich als Individuum in Verbindung zu Politik? Ist das was, was irgendwie selbstverständlich Teil ist von mir? Oder ist das was, und das würde ich schon sagen, dass es so ein Erbe ist von Erfahrungen in der DDR und auch der 90er Jahre, dass es eben so eine lange Geschichte gibt, einer mehrdimensionalen Politikdistanz. Ja, also in der DDR war ja doch, sage ich mal, ein typischeres Verhältnis des Einzelnen zu seinem Staat in irgendeiner Weise sich zu arrangieren. An Stellen, wo es vielleicht nötig war, mitzumachen, aber auch Abstand zu halten. Aber doch in jedem Fall waren sowohl die, die jetzt in der Opposition waren, eine wirklich sehr und nicht sehr gut sichtbare Minderheit, und aber auch die 150%ig Überzeugten. Auch die waren ja jetzt
nicht, auch eine Minderheit.
Waren auch eine Minderheit. Und es war doch typisch und prägend, Distanz zu halten. Und da gab es natürlich nochmal so ein frühlingshaftes Geschehen ab Herbst 89, aber auch nicht konfliktfrei. Also das ist was uns immer wichtig war zu sagen, man kann die Geschichte auch erzählen als eine Geschichte von untergegangenen Zukünften. Was waren eigentlich die Hoffnungen der Menschen damals? Man konnte September, Oktober noch gar nichts hoffen, weil da war klar, eigentlich wird es die nächsten 30 Jahre so, was soll da passieren? Also was soll sich ändern, dass man diese Diktatur abschüttelt und dann eigentlich über Nacht das in sich zusammenbricht wie ein Gartenhaus und dann ganz viel Überschüsse entstanden sind und eigentlich Erwartungshorizonte sich aufbauten in der Revolution selbst, die in scharfen Konflikt zueinander standen. Also zu sagen, okay, die einen, wir wollen doch nochmal probieren, ob wir hier einen dritten Weg gehen und eine bessere DDR, irgendeine menschlichere DDR und vielleicht ein bisschen Tempo rausnehmen. Und die anderen, die dann sagten so, nee, wir wollen eigentlich das, was uns zusteht, jetzt sehr schnell Freiheit und auch ein besseres Leben sozusagen. Alles legitim. Aber der Konflikt ist schon in der Zeit angelegt. Und dann wird dann natürlich nochmal viel stärker überlagert, auch durch diese starken Umbrüche.
Aber mich beschäftigt bis heute, wie viele Menschen ich kennengelernt habe. Ich bin seit 1991 hier in dieser Stadt. Wie viele Menschen ich kennengelernt habe 1991, 92, 93, die mit einer unglaublichen Kraft Neues schaffen. Vereine gründen, Schulen gründen, Umweltvereine. Nur als Beispiel, wir haben hier 70 Träger der Freien Jugendhilfe in Leipzig. Das ist im Westen, in Hannover hast du vielleicht 15. Da war ein Aufbruch und wir können die Welt aus den Angeln heben. Und auf der anderen Seite dieses in jeder Familie Arbeitslosigkeit, in jeder Familie der Verlust von Bindung, von Zukunft. Und in Leipzig ist es insgesamt recht gut aufgegangen, glaube ich. Ja, wir haben hier mehr Gestaltung gehabt als anderswo. Kommt das durch die jungen Leute, die hier hingekommen sind, oder liegt es in der DNA dieser Stadt? Haben Sie eine Erklärung?
Das ist, glaube ich, die Gemengelage von schlicht Großstadt, Universitätsstadt und auch eine lebendige Tradition. Zivilgesellschaft, die entstanden ist in den 90er Jahren, die war ja getragen, auch von dem, was es schon gab und auch von den Personen. So. Also da konnte man auf ganz viel aufbauen, was es natürlich jetzt in kleineren Städten gar nicht gab. Und dann hat man über die Universität eigentlich einen ganz anderen, ich sage es mal ein bisschen unsoziologisch, Blutkreislauf und eine Verjüngung sozusagen durch alle, die hierher kommen und dann bleiben.
Und dann der Wechsel der jungen Leute natürlich aus den ländlich geprägten Regionen ist ja unglaublich, wegen Bevölkerungsverlust dann auch zu Regionen wie Zwickau und Werdau haben. Trotzdem meine ich, Es ist nicht nur Großstadt und Kleinstadt. Das sieht man jetzt gerade, wie das im Westen passiert, ne? wo die AfD ganz stark wird, auch in Großstädten. Hm. Also ich glaube, dass schon so eine historische Kontinuität von Internationalität und Austausch und Bewegung und Entwicklung auch in so einer Stadt wie Leipzig anders lebt.
Doch, in jedem Fall. Also das würde man sagen. Und es gibt natürlich auch eine starke Zivilgesellschaft, was sich auch verändert. Aber wo man doch über viele Jahre vielleicht auch was sagen konnte, ähnlich wie Franz Fühmann das formuliert hat, was für eine Insel, was für ein Meer. So, ne? Ja. Also die sich doch auszeichnete dadurch, dass sie wirklich sehr lebendig war und auch sehr breit getragen. So, das sind schon Unterschiede, die zeitweilig eine sehr große Rolle spielten, gerade als auch Legida und Pegida entstand und so, dann waren das so Konstellationen, die doch augenfällig waren.
Wie schnell hier der Widerstand groß wurde.
Und das ist dann im Grunde auch ein Stück weit gar nicht groß entwickeln konnte. Aber sowas ist brüchig sozusagen. Klar gab es natürlich auch in Leipzig eine Selbstidentifikation mit wir als Heldenstadt und das war ganz viele Jahre lang auch im Einklang mit der Stärke von Zivilgesellschaft und Vielfalt. Aber auch sowas ist brüchig und verletzungsanfällig.
Wenn Sie jetzt so 3, 4 einfache Thesen sagen sollen zur Erklärung der Stärkung der rechten Ideologie in unseren Landstrichen. Schaffen Sie das?
Also das ist schwierig. Ich würde sagen, es ist natürlich ein Zusammenspiel von einer historischen Konstellation, die hausgemacht ist. Also es gibt einfach eine Schwäche von Zivilgesellschaft und Demokratie, die hat was einfach mit der Art und Weise, wie die Wiedervereinigung lief, zu tun. Bestimmte Strukturen sind im Vergleich zu Westdeutschland schwächer ausgeprägt und Demokratie ist eben nicht so stark verwurzelt. Mhm. Da müsste man eigentlich ein bisschen noch 3 Sätze mehr dazu sagen. Das ist sozusagen ein Thema und es ist gelungen der AfD, dass sie natürlich die geschichtspolitische Karte sehr stark spielt, dass sie natürlich Ostdeutsche als Ostdeutsche adressiert und nicht als Wähler. Und ich hatte letztes Jahr in Thüringen so die ein oder andere Wahlkampfveranstaltung von Björn Höcke besucht und die reden da in Regionen, Kleinstädten, die ja auch wirklich ausbluten demografisch und wo man gar nicht weiß, wo sind die jungen Leute und wo sollen die herkommen und sei es, um die Menschen zu pflegen und dann Rentenniveau versprochen wird, wo man sich umguckt und denkt so, um Himmels Willen,
wo
soll denn das herkommen? Und das erinnert einen dann manchmal ganz schmerzhaft auch an so diese blühenden Landschaftenerfahrungen der 90er Jahre. Da kommt einer und verspricht das Paradies. Also es schmerzt mich schon, wenn ich dann denke, irgendwie haben wir nichts gelernt. Aus der Erfahrung der 90er. Da bin ich manchmal richtig wütend. Aber was mir schon auch manchmal auffällt, ist was, wo es glaube ich auch noch keine Studien dazu gibt, was sich auch schwer fassen lässt, ist aber doch auch manchmal so ein Wunsch, dass es einem selber besser gehen soll, aber anderen auch schlechter. Das sind ja auch manchmal so Rachebedürfnisse sozusagen. Also nicht nur gegen die da oben oder wenn man dann mal aufräumt und korrupte PolitikerInnen zur Rechenschaft zieht, sondern auch sagt, es soll auch anderen schlechter gehen als mir.
Ja, das ist ja dieses alte nationalistische Motiv. Ne? Ich grenze mich ab, damit ich jemanden abwerten kann und dadurch sozusagen mehr an Bedeutung gewinne.
Ja, oder was man in den USA jetzt stark beobachten kann, die ja eine ganz starke Destruktionsdynamik hat, wo natürlich das Zerstörerische dieser politischen Bewegung eigentlich so ein ganz starker Motor ist. Auch und auch was für viele offenbar sehr attraktiv ist, dass es so konsequent zerstörerisch plötzlich auf die Bühne tritt. Und das nichts ist, was irritiert, sondern was viele Anhänger nicht abschreckt. Ja.
Ihr letztes Buch, was Sie zusammen mit, liegt hier gerade vor mir, mit Manja Brekels, Tina Bruschmann und Barbara Terrillot geschrieben haben, Extremwetterlagen, hat auf dem Klappentext stehen, wie lernen wir, gegen den Wind zu atmen, der sich unheilvoll zusammenbraut und mit scharfen Böen in die Lungen drückt. Ja, wie lernen wir, gegenzuhalten und Freiheit und Demokratie und Menschlichkeit und Würde zu bewahren? Das kann ich jungen Leuten sagen. Ich sag mal als alter, ehemaliger Lehrer, was sage ich den jungen Menschen, die vor mir sitzen?
Also es ist ja ein Buch über die aktuellen politischen Umbrüche und die Sorge, dass das kippen könnte, die demokratischen Verhältnisse. Und das meint auch dieser also Wind, der einem da entgegenschlägt. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist oder auch eigene biografische Erfahrung ist so dieses Gefühl, damit nicht allein zu sein. Also das Gefühl zu vermitteln, dass man einerseits in der aktuellen Situation nicht allein ist mit den Ängsten, die man vielleicht hat, zuallererst. Das war was sich so Anfang letzten Jahres in diesen großen Pro-Demokratie-Demonstrationen ja stark ausdrückte, was für viele auch, glaube ich, wichtig war, diese Wahrnehmung, okay, wir sind wirklich eine sehr große gesellschaftliche Kraft.
Wir sind
sozusagen.
Mehr, ne? Wir sind mehr, das, oder?
Je nach Region also
in
unterschiedlich.
Leipzig war das Gefühl,
aber
so.
In Leipzig waren es tatsächlich zwischen 60 und 70.000. Das hatte man jetzt schon wirklich lange nicht mehr. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung und eine ganz bleibende, die man manchmal vergisst oder die man im Alltag immer wieder auch herstellen muss. Aber auch so dieses, man ist nicht allein. Es gibt auch die engagierten Generationen vor mir, von denen ich aber vielleicht gar nicht weiß, dass es auch in den 90er Jahren ja ganz schwierig war, Zivilgesellschaft aufzubauen oder zu verteidigen. Und die, die es damals gemacht haben, die gibt es ja noch, die in Nullerjahren engagiert waren. Und dieses, dass sich da auch Generationen verbinden und auch Menschen in ihrer Angst verbinden, das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist.
Das ist nach wie vor vielleicht ein bisschen naiv meine Hoffnung, dass auch ein Lichtfest, eine Feierlichkeit zum 9. Oktober dazu beitragen kann, ne? Sich zusammenzufinden und Kraft zu gewinnen, aus der Erfahrung von damals, auch heute wieder Stirn zu zeigen, Haltung zu zeigen und am Arbeitsplatz, in der Schule, im Verein, am Stammtisch Haltung zu zeigen. So. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Lieber Alexander Leisner, herzlichen Dank, dass wir ein wenig nachdenken konnten über die Situation 89 und über den Wind, der uns entgegenschlägt und den Atem, den wir brauchen. Das war Leipzig und Leute, diesmal mit Alexander Leisner. Beim nächsten Mal zu Gast ist der Leipziger Trauerredner Tobias Höhn. Mit ihm werde ich im grauen November über den Umgang mit dem Tod reden und den Wandel in der Trauerkultur. Ich glaube, das ist wichtig. Wagt man die These, der Umgang mit den Toten verrät etwas über die Kultur und den gesellschaftlichen Zustand. Vielen Dank.
Dankeschön.
Alles Gute für Ihre Arbeit und behalten Sie Kraft und Atem.
Ja, das war gut, sich die Zeit zu nehmen. Muss man öfter machen.
Das war Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.